Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin wie immer der Manu und ich habe heute mal wieder einen Brettspieler dabei, der noch nicht hier bei uns war. Und deswegen die erste spannende Frage, ob du Bartträger bist.
Teilweise Bart. Also ich trage eigentlich immer in 3 Tage, Goatee nennt man das ja, glaube ich. Manchmal lasse ich ein bisschen länger wachsen, aber Vollbart nicht.
Vollbart nicht. Aber du darfst trotzdem, hast trotzdem einen Namen.
Ja, natürlich. Ich heiße Andreas und ich betreibe im Internet den Blog boardgamemonkeys.com. Mhm. Auf dem unterrichte ich eigentlich immer über die aktuellen Crowdfunding-Projekte auf Kickstarter oder seien es die deutschen Plattformen Spieleschmiede oder Startnext und ich rezensiere dort Spiele.
Also klassisches Brettspiel-Blog, sozusagen Magazin, aber auf machst du es nicht hauptberuflich?
Nein, ich bin ganz normaler Schreibtischtäter, Beamter und hobbymäßig.
Bist du reiner Brettspieler oder bist du auch dem Videospiel nicht abgeneigt?
Früher war ich Videospieler, aber ich habe dann irgendwann aufgehört mit Warcraft 3 und Dota. Also ist schon ein bisschen her. Damals ziemlich aktiv, aber dann bin ich dann irgendwie doch zum Analogen übergegangen. Und jetzt rein Brettspieler.
Ja, sehr schön. Also schade, aber nee, ich frage immer deswegen, weil es ja doch ganz oft beide Lager irgendwie gibt. Also es gibt die reinen Brettspieler und die reinen Videospieler. Das verstehe ich immer nicht, weil Spiel ist doch eigentlich Spiel.
Ja, ich mag aber ehrlich gesagt, wenn ich da mit Leuten am Tisch sitze, das macht für mich irgendwie den Unterschied. Also PlayStation wird bei mir eigentlich nur angeworfen, wenn ein Kumpel da ist, dann spielen wir eine Runde FIFA oder was halt zusammen, ja, aber irgendwie so alleine am PC, das finde ich dann doch irgendwie, ist nicht das Gleiche.
Hm. Ja, verständlich. Gut, dann habe ich das auch verstanden und dann lass uns doch über ein Spiel reden, was wir uns heute ausgesucht haben, logisch, ja. Nämlich eins, was zumindest auch in von der Thematik her relativ viele Videospielumsetzungen hat. Es geht nämlich um ein Relic Runner, also eigentlich wie Tomb Raider oder Indiana Jones.
Genau. Mit Indiana Jones, da wird ja auch groß bei der Packung geworben, sag ich mal. Also da sieht man ja den Mann mit dem Schlapphut und aus Kristallschädel sieht man ja auch die Cate Blanchett vorne drauf.
Genau, man wird sofort an Indiana Jones erinnert. Natürlich ist es rein unabsichtlich und zufällig.
Natürlich.
Von Days of Wonder so dargestellt. Aber gerade der Kristallschädel, da musste ich schon sehr schmunzeln. Also eben. Wir befinden uns in einem Dschungel und es geht darum, Relics, also Schätze zu heben, Relikte zu heben. Deswegen der Name Relic Runners. Warum Runners, da kommen wir nachher noch dazu. Das hat mit der Mechanik was zu tun. Und typisch für ein Days of Wonder Spiel, wenn man es auspackt, es sieht wunderschön aus und hat tolles Material.
Gell? Genau, wirklich. Also Packung auf, Insert in der Box, ja, das ist ja auch nicht alltäglich, wenn man an die ganzen anderen
großen Verlage denkt. Das kannst du jetzt mal gut erklären, ein Einschub, was ist ein Insert?
Genau.
Das hat nämlich nichts mit Insert Moin zu tun hier.
Nein, also die meisten Brettspiele sind ja einfach die Materialien lieblos in die Packung reingeworfen und dann gibt's halt Verlage, die machen sozusagen den extra Weg und machen eine extra Einlage in der Box, wo jedes Teil seinen festen Platz hat. Mhm. Und das ist halt super. Klar gibt's da viele, die jetzt dann auch noch auf hohem Niveau meckern und sagen, wenn ich die Box hochkant in den Schrank stelle, dann fällt trotzdem alles drin umher, aber ich find's halt trotzdem toll, wenn's sowas gibt.
Witzigerweise war das ja früher eigentlich Standard, also zu der Zeit, als die ich sage jetzt mal die Spieler meiner Generation, die als Kind nur noch Brettspiel gespielt haben, die so Sachen wie Hotel, weißt du, kennst du noch?
Ja, klar.
Oder Mancomania oder solche Sachen dann noch kennen, da war das eigentlich Usus, da gab es eigentlich gar keine Spiele, die nicht so einen Plastikeinsatz hatten.
Klar, aber jetzt wird wahrscheinlich gespart. Also ja. Ich habe keine Ahnung, was das produktionstechnisch kostet, ja, aber wird wahrscheinlich einen Grund haben, dass sie das jetzt einsparen.
Ja klar, ist ja nochmal ein Arbeitsaufwand mehr, als wenn du halt einfach Tütchen reinmachst und dann soll der Spieler selber sortieren. Ist ja logisch. Ganz interessant, bei irgendeinem Spiel neulich, sollte man diese Stanzkartons aufheben und dann den Insert rausnehmen und die Stanzkartons unten drunter
legen, ja.
Und dann den Insert rein, weil dann haben sie geschrieben in der Anleitung, dann verrutscht es nicht, wenn man es hochkant legt, weil es dann abschließt mit dem Deckel.
Das hatte ich auch, aber ich weiß auch nicht mehr, bei welchem Spiel das bei mir war, aber das hatte ich auch mal. Das war wirklich ganz lustig, ja. Das stimmt.
Versuch doch mal so zu erklären, um was es bei dem Spiel überhaupt geht. Also von der Thematik jetzt mal, habe ich ja schon kurz eingeleitet. Wir sind im Dschungel und versuchen Schätze zu heben.
Genau, wir sind alle Schatzjäger, werden irgendwo in Südamerika wahrscheinlich oder Mittelamerika abgesetzt, mitten in einem Basiscamp und versuchen dann, uns den Weg durch den Dschungel zu bahnen. Erforschen Tempel und Ruinen, kriegen durch die Ruinen, bauen wir uns eine Infrastruktur im Tempel auf, also können dadurch bestimmte Wegstücke legen, über die wir uns dann schneller durch den Dschungel bewegen können in Zukunft. Und in den Tempel kriegen wir Sonderfähigkeiten oder Siegpunkte. Ja, so läuft das Ganze dann so ein bisschen hin und her, bis ganz am Ende eben die mächtigen Relikte freigelegt werden, die dann nochmal extra Siegpunkte und, sag ich mal, das Hauptziel des Spiels sind. Genau. Wer die meisten Siegpunkte dort gewinnt.
Und da kommt auch dann diese grundlegende Runner-Thematik zum Einsatz. Also wie du es gerade gesagt hast, die Schätze werden erst freigelegt, wenn man die 3 Stufen sind es, glaube ich, pro Tempel freigelegt hat. Dann greift man erst in die Packung und stellt so einen Kristalltempel-Schädel hin oder,
genau, je nach oder so Farbe schöne des
Vögel
Tempels
oder so. Genau. Ruine, genau. Grüne Smaragdfrösche und so. Das sind sehr, sehr schön putzige Figürchen dabei, die dann das Ganze auch irgendwie haptisch irgendwie so richtig schön deutlich machen. Und diese Schätze kann man aber nicht einfach so heben, sondern du brauchst 2 Tempel, die den gleichen Schatz beherbergen.
Genau, und dann kann man erst von dem einen Tempel, von dem einen Relikt loslaufen, muss dann in einem Zug es bis zu dem gleichen Relikt derselben Farbe schaffen und dann kann man das einsammeln. Das Wichtige ist ja dabei zu wissen, dass man sich grundsätzlich nur ein Feld weiter bewegen kann, außer eben über diese Wegstrecken, die man vorher im Dschungel sinnvoll ausgelegt hat, über die kann man beliebig lange laufen und dann eben noch über eine unbekannte Strecke.
Genau, und da gilt es halt, das so zu planen. Also möglichst früh auch abzuwägen, welche 2 Tempel will ich miteinander verbinden. Natürlich versucht jeder, das irgendwie ein bisschen zu seinen Gunsten zu drehen. Und manche Wege sind dann halt auch blockiert, weil der Gegner dann da schon Straßen gelegt hat. Ja, und dann diesen.
Blockiert sind sie nicht, ne?
Ja, aber er macht dir vielleicht einen Strich durch die Rechnung.
So. Ja, genau.
Und da dann natürlich frühzeitig abzuwägen, welche Tempel hebe ich, weil es gibt dann halt unterschiedliche Arten von Punkten, wenn du unterschiedliche Farben hast und so weiter. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen, aber diese Mechanik ist eigentlich sehr spannend, auch wenn sie natürlich jetzt thematisch überhaupt gar keinen Sinn macht. Also warum rennt Indiana Jones jetzt von dem einen Tempel, wo sich ein Relikt befindet, zum anderen?
Das er freigelegt hat.
Genau. Und rennt aber dann zum nächsten Tempel einmal quer durch den Dschungel, um den anderen Schatz zu heben. Das macht thematisch gar keinen Sinn, aber es bringt eine sehr, sehr interessante Mechanik in das Spiel mit rein.
Ja, ist aber gleichzeitig auch meiner Meinung nach das größte Problem von dem Spiel. Es verliert sich halt ganz oft in irgendwelchen Regeln, die thematisch so überhaupt keinen Sinn machen. Es ist total intuitiv, sich teilweise spielt er in diesen Situationen.
Wie meinst du?
Finde ich zumindest. Also gerade wie du schon gesagt hast, dass es keinen Sinn macht, dass er nicht gerade das Relikt gerade mitnimmt, sondern erstmal zu einem anderen hinspurtet. Mhm. Ja, das macht ja thematisch keinen Sinn und das ist einfach nur eine Zusatzregel, die da eingebaut wird, um der Regel, um des Spiels willen.
Ja. Ja, klar. Das haben ja viele Brettspiele so an sich, aber es fällt hier besonders auf, weil eigentlich die anderen Sachen sind eigentlich relativ nah an der Thematik. Also du kannst natürlich immer erst durch Dschungelfelder durchlaufen, wenn du quasi den Weg frei gehackt hast mit deiner Machete und dann ist der Weg frei für dich. Das macht irgendwie thematisch Sinn. Und diese Tempel von oben nach unten abzutragen, das ist irgendwie auch intuitiv und das versteht man auch.
Oder die Werkzeugkisten, die sich von Geisterhand wieder auffüllen.
Na gut, okay.
Ja, ey, teils. Ja, ja. Gebe ich dir teilweise recht. Ja.
Wie findest du es denn von der Interaktion mit den anderen Spielern? Also ist es eher eins dieser Spiele, wo jeder für sich rumwerkelt oder ist es eher ein interaktives Spiel?
Finde ich ganz krass bei Relic Runners von der Spieleranzahl abhängig. Mhm. Also gerade bei 2 Spielern, finde ich, macht so jeder sein Ding so ein bisschen und versucht eigentlich, habe ich die Erfahrung gemacht, gewinnt der besser optimiert hat einfach. Weil da macht's mehr oder weniger, finde ich, keinen Sinn, dem anderen irgendwie da in die Parade zu fahren. Und es ist ganz schwer, da irgendwie einen anderen Relikt abzugrasen, was der jetzt mühevoll freigelegt hat. Also in der Regel geht einer in die eine Richtung vom Basiscamp und der andere eher in die andere Richtung. Und dann macht so mehr oder weniger sein Ding. Währenddessen bei mehr Spielern ist es dann schon relativ chaotisch. Ja, also es geht ja bis zu 5 Spieler. Bei 2 ist es, wie gesagt, für mich eher so ein bisschen Optimierung. Bei 3.
Auch kein gutes Zweierspiel, würde ich jetzt sagen. Ja. Dafür ist zu groß dann die Fläche auch.
Ja, 3 finde ich dann auch ungünstig, weil da irgendwie so ein bisschen 2 behaken sich. Der eine macht alleine. 4 finde ich eigentlich optimal.
Wie immer halt, gell. Bei den meisten Spielen, finde ich, ist es mit den auf 4 ausgelegt, habe ich das Gefühl.
Ja, also da ist es mir halt besonders aufgefallen. Ja. Also mit 2 hätte ich eigentlich gar nicht auf die Packung draufgeschrieben. Ja.
Was ich auch eine schöne Mechanik finde, dass man diese Nahrungspäckchen hat und man darf nicht einfach durch den Dschungel rennen, wie man will und da seine Wege bauen, sondern man muss auch immer rechtzeitig bedenken, dass man wieder ins Basislager zurück muss, um Ernährung aufzugreifen und kann dann ähnlich wie bei einem Rollenspiel auch in manchen Tempelanlagen irgendwie Sonderfähigkeiten finden, die sowas verbessern, verhindern oder den Prozess irgendwie optimieren. Also zum Beispiel gibt's dann eine Sonderfähigkeit, da steht drauf, du kannst bis zu 5 Rationen mit dir nehmen, anstatt nur 3, glaube ich. Gell?
Nee, insgesamt kann man, glaube ich, 5 mitnehmen, aber da kriegt man, glaube ich, eine extra oder so.
Ja, also auf jeden Fall so, dass man eben nicht mehr so schnell ins Basislager zurück muss, genau. Und das finde ich dann echt spannend, weil du dann eben immer nur eine von diesen Fähigkeiten auch mitnehmen kannst. Dann gibt's wiederum Plättchen, die kannst du nur einmal einsetzen und dann auch immer abwägen musst, welche Fähigkeit ist mir jetzt wichtiger. Wobei ich es da ein bisschen schade finde, dass es so glücksabhängig auch ist.
Ja. Genau, das ist mir auch extrem aufgefallen, gerade bei den blauen Plättchen, da gibt's ja, bei den blauen Tempeln gibt's eben nur Siegpunkte und da sollen die Siegpunkte zwar eigentlich steigen vom obersten Tempelstufe bis zur untersten Tempelstufe, aber ich habe jetzt vorhin nochmal durchgeschaut, bei der untersten Tempelstufe gibt's, glaube ich, sogar 1-2er-Plättchen, also was nur 2 Siegpunkte bringt und das ist einfach super schade, wenn man da die Möglichkeit hat, 2, 3, 4 oder 5 Punkte gibt's, glaube ich, maximal oder 6, bin ich jetzt nicht sicher, dann ist es halt schon sehr glücksabhängig. Ich meine, nur die lila Tempel, die liegen halt offen aus, da weiß man immer, was man kriegt, aber ansonsten sind's halt bei den Fähigkeiten, wenn die gerade nicht so passen oder bei den Siegpunkten, das ist halt schon sehr glückslastig.
Genau, und es wäre halt interessanter, wenn man eine Möglichkeit hätte zu sagen, okay, meine Strategie ist jetzt diesmal mit der Fähigkeit und das miteinander zu kombinieren und dann irgendwie versuchen, nur die blauen abzustauben, weil ich viel Rationen habe. Sowas ist aber nicht ganz möglich, sondern man muss halt immer aus dem Affekt heraus reagieren. Je nachdem, du gehst halt auf gut Glück auf den Tempel, guckst halt, was da für eine Fähigkeit ist und oft ist es dann halt so, dass du sagst, ja, mit der kann ich jetzt irgendwie gerade gar nichts anfangen und dann kannst du sie halt in Siegpunkte noch so ein bisschen umtauschen, aber es verbaut dir dann halt, weil dein kompletter Zug und du bist halt auf diesen Weg eingeschlagen. Deswegen ist es schon eher so ein Familienspiel, so in der Spiel des Jahresecke würde ich es eher ansortieren. So richtig strategisch kann man es eigentlich nicht spielen, aber es ist für so schnelle, flotte Runden auf jeden Fall geeignet.
Genau, aber auf jeden Fall auch ein komplexeres Familienspiel, würde ich sagen. Ja. Ja, also ich sag mal so, die Regeln sind zwar relativ einfach, aber später dann gerade, wie man sich die Infrastruktur da im Tempel, im Dschungel legt, die ist dann schon, erfordert schon einiges an Planung. Also mit ganz kleinen Kindern, ich weiß nicht, was auf der Packung steht, ab wie vielen Jahren, 8 oder was, da wird es schon schwierig, denke ich mal, das sinnvoll zu spielen.
Hängt davon ab, ob die Brettspielaffin sind, ja. Also mit meinem 8-Jährigen kann ich es gut spielen. Der spielt aber auch recht viel. Also von daher, der gewinnt da immer bei Relic Runners.
Okay.
Aber ich gebe dir recht, es ist eher dann so für 10, 11-Jährige, würde ich auch sagen, wenn man schon so ein bisschen halt die nächsten Schritte abwägen kann. Also wenn das ein Kind kann, zu sagen, okay, ich mache jetzt das und das, weil in der zweiten und nächsten Runde brauche ich dann wieder die Basislagerrationen oder bringt mir die Fähigkeit was. Das muss man schon abwägen können, auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Währenddessen für viel Spieler, sage ich mal, ist es vielleicht ein bisschen zu leicht. Ja, also ich spiele es mittlerweile eigentlich nur noch als Absacker.
Genau,
ist ja von der Zeit her, so, genau von 60 Minuten her, ist ja relativ exakt eigentlich, meistens sogar ein bisschen weniger, ja. 40, 60 Minuten, je nachdem, ja, Spieleranzahl. Das ist eigentlich ganz nett, weil man nicht, sag ich mal, zu hart rangeht, also nach einer 10-Stunden Twilight Imperium Session kann man nochmal Relic Runners hinterher spielen. Ja, aber irgendwo dazwischen. Komplexeres Familienspiel, einfache Vielspieler-Geschichte.
Genau, würde ich genauso einordnen. Ich finde es halt auch gut, dass es wirklich zeitlich auch so begrenzt ist. Es hört relativ gleich immer auf. Also es gibt keine Faktoren, die das Spiel irgendwie in die Länge ziehen oder so. Genau. Das heißt, man kann ziemlich genau sagen, dass die Zeit hinhaut. Die hängt natürlich auch ein bisschen von der Spieleranzahl ab. Aber man ärgert sich auch nicht allzu sehr, wenn es da nicht klappt. Also es hat schon so ein bisschen so ein Glücksgefühl, wenn man dann irgendwie einen coolen Zug hinkriegt und diese Figuren dann irgendwie sich grabt am Ende und dann das, was man versucht zu machen, dann irgendwie auch aufgeht. Wenn der Plan funktioniert, dann ist es schon nett. Aber man kann es halt relativ wenig steuern. Und da hilft auch nicht, dass die Charaktere, also es gibt unterschiedliche Startplättchen, die man quasi als Erweiterung sozusagen spielen kann. Du kannst sagen, alle haben die gleiche Fähigkeit, alle fangen ganz normal an. Oder du kannst aber die Rückseite verwenden quasi und dann hat jede Figur, also jede Farbe im Spiel eine Sonderfähigkeit. Also einer zum Beispiel darf schon gleich ein Feld außerhalb des Basislagers anfangen an einem Tempel. Ja.
Genau, das sind aber keine permanenten Sachen, das sind eigentlich nur unterschiedliche Startvoraussetzungen, also jetzt auch nichts Kompliziertes. Wobei es gut ist, dass es von jedem männliche und weibliche Seite gibt.
Genau.
Das ist ein netter Zusatz
eigentlich. Muss man dazu sagen, ja, finde ich auch eine löbliche Sache. Man muss dann halt, eine Seite hat halt immer die Sonderfähigkeit und eine nicht, aber das kann man ja trotzdem mitspielen. Genau.
Genau.
Ja. Also insgesamt, wer Spiele mit schönem Material mag und so Stunde, eineinhalb rum maximal mit für zwischen viel Spieler und wenig Spieler, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Genau, aber ich finde persönlich auch noch, um vielleicht nochmal darauf einzugehen, die Sonderfähigkeiten, die man sich freischalten kann während des Spiels, ganz cool. Man kann ja so Werkzeugkisten einsammeln, die es komischerweise nur an Flüssen gibt.
Die schwimmen da so rum, genau.
Genau, ist wahrscheinlich irgendjemand untergegangen und wir sammeln uns sozusagen die Werkzeuge auf. Wenn dann halt die Kiste leer ist, dann muss man halt warten, bis sie irgendwann mal wieder aufgefüllt wird. Und dann kann man eben auf seinem kleinen Tech-Tree, nenne ich es mal, in drei verschiedene Richtungen sich entwickeln und dann nochmal so mächtige Sonderfähigkeiten freischalten, wie dass man ein Wegstück versetzen kann oder man kriegt für jedes Relikt, was man hat, nochmal 4 Siegpunkte oder für eine größte Wegstrecke nochmal ordentlich Siegpunkte. Also das finde ich eigentlich bei Relic Runners nochmal so ein netter Zusatz, der irgendwie nochmal so eine taktische Komponente mit reinbringt.
Also das war bei uns auch oft siegentscheidend. Also wenn man es mit Leuten spielt, die es dann auch schon 2-3 Mal gespielt haben, wie zum Beispiel mein 8-jähriger Sohn, dann sind die auch relativ entscheidend. Die muss man dann auch wirklich strategisch einsetzen. Also da gibt's dann zum Beispiel das die höchste Stufe, die ist auch nicht ganz einfach zu erreichen. Da muss man eben halt diese 3 Kisten haben. Aber dann kriegst du für jedes Wegstück der Strecke doppelte Punkte. Ja? Oder du kriegst die Siegpunkte verdoppelt. Genau. Das meinte ich vor allem. Also die Siegpunkte in der Runde zu verdoppeln, ist schon wahnsinnig mächtig, wenn man dann irgendwie das in dem richtigen Moment einsetzt.
Genau, weil je länger dein Relic Run dann von Relic zu Relic ist, gibt's ja auch nochmal mehr Punkte pro Wegstrecke. Und wenn die dann nochmal verdoppelt, die werden ja ohnehin verdoppelt. Und wenn man dann noch den anderen Verdoppler von den Sonderfähigkeiten hat, dann ist ja sozusagen doppelt gut.
Also man kann schon durchaus öfter spielen. Das ist also der Mehrspielreiz ist schon da. Das kann man
definitiv sagen. Definitiv.
Gut, in deinem Blog gibt's auch was dazu, gell?
Ja, gibt's auch einen Artikel.
Dann verlinken wir den natürlich.
Wunderbar.
Und was ist denn dein Tipp für die Spiel des Jahres Geschichte?
Ich hoffe, dass es Konzept wird. Also Istanbul, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nicht gespielt. Konzept wäre mal was Neues.
Istanbul war aber auch Kennerspiel.
Ja, stimmt.
Genau. Nee, Konzept glaube ich auch, dass es wird. Das ist einfach zu unterschiedlich von den anderen. Okay, also kann man natürlich auch bei dir nachlesen, boardgamemonkeys.com, ja?
Genau, .com, ja.
Ist verlinkt und dann danke ich dir für den Besuch.
Nichts zu danken.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.